Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Er hat eine kaum fassbare Lebensgeschichte. Sally Perel, heute 95 Jahre alt, überlebte den Holocaust, weil er seine jüdische Identität komplett verleugnete und eine andere annahm. Er war Hitlerjunge, hieß Jupp statt Sally. Und was es mit dem eigenen Selbst macht, wenn man sein Ich vollständig unterdrücken muss, das wird ein Thema sein in dieser Stunde, auch wenn wir so ein langes Leben natürlich nur ein klein wenig aufblättern können. Ich empfinde es als ein ganz großes Geschenk, dass uns Sally Perel von sich erzählen wird. Er ist uns von zu Hause aus zugeschaltet, lebt in der Nähe von Tel Aviv. Guten Tag, Herr Perel, ich grüße Sie herzlich.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's verhältnismäßig gut. Ich wusste mich diese Corona-Zeit anzupassen und finde immer aus diesem Bösen auch etwas Gutes herauszufinden.
Herr Perel, Ihr 95. Geburtstag, der liegt erst ein paar Tage zurück, fällt beinahe zusammen mit dem Tag des Kriegsendes in Deutschland vor 75 Jahren. Kommt Ihnen das dieser Tage in den Sinn, dass so ein ehrwürdiger Geburtstag, der 95. und dieser Jahrestag, dass die so eng beieinander liegen?
Ja, natürlich. Da bin ich sofort versetzt in diese Zeit. Und da frage ich mich, was machte ich da gerade in dieser Zeit? Da war ja noch Krieg, ich war noch im Volkssturm der Hitlerjugend einberufen. Jedes Datum erweckte in mir die Erinnerung, was zu dieser Zeit mit mir geschah.
Sally Perel ist zu Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. 1925 geboren in Peine in eine jüdische Familie. In dieser Zeit, Herr Perel, als kleiner Junge, war das wichtig, dass Sie Jude waren in der Schule, beim Spielen, beim Fußball?
Nee, mir war es nicht wichtig. Wir Kinder, wir waren alle zusammen Kinder, wir spielten zusammen. Und ich hatte in Peine wirklich eine sehr glückliche Kindheit. Ich war der einzige jüdische Nachbarkind, alles waren deutsche Kinder, aber wir spielten in Sandkasten, wir spielten Murmeln. Und trotzdem draußen geschahen Ereignisse, welche Geschichte schrieben, die Welt änderten. Aber wir Kinder spielten so weiter. Kinder haben ganz andere Dinge im Kopf und spielen von Lernen. Mich liegt alles, was draußen geschieht, einfach gleichgültig. Ich spielte weiter, als ob es nicht geschah.
Als es in Deutschland gefährlich wurde nach den Pogromen, ist die Familie Perel nach Polen geflohen, nach Lodz. Und da haben sie sich getrennt. Genauer gesagt, die Eltern haben sie und ihren Bruder weitergeschickt, gen Osten. Vater und Mutter blieben im Ghetto von Lodz. Herr Perel, wie erinnern Sie diesen Abschied?
Also in Lodz wohnten fast 300.000 Juden. Die mussten alle ihre Häuser von ins Ghetto ziehen. Und da haben die Eltern beschlossen, dass ich war schon damals 14, mit meinem ältesten Bruder Isaac, dass wir beide nicht ins Ghetto ziehen und sofort nach Ostpolen flüchten. Ich möchte hier also die Abschiedsszenen nicht schildern, aber die Abschiedswörter möchte ich erwähnen, weil sie bis heute eine zentrale Rolle in meeinem Leben spielen. Mein Vater, sehr frommer Jude, zum Abschied sagte mir, Sally, unter jeden Umständen bleibe immer Jude, glaube immer an Gott. Und dann wird dich Gott auch immer beschützen. Vergiss nie, wer du bist. So glaubte mein Vater. Meine Mutter fügte noch drei Abschiedswörter hinzu. Du sollst leben.
Die Eltern haben ja wohl geahnt, dass sie sie nicht wiedersehen. Sie und ihr Bruder wahrscheinlich gar nicht, oder?
Mein Bruder, der war schon 30 Jahre, der wusste schon, aber ich habe nicht würde ich damals wissen, dass ich soll meine Papa und Mama für immer verlassen, würde ich gar nicht gehen. Ja, mit diesen Abschiedswörtern verließen wir beide Brüder unser Elternhaus und für immer, ja.
Sie sind dann weitergeflohen in den Osten und sind in einem russischen Waisenhaus gestrandet. Wurde da aus dem jüdischen Jungen ein strammer kleiner Kommunist?
Ganz genau. Als ich zum ersten Mal mit meinen 14 Jahren hörte, Proletarier, alle Länder, vereinigt euch, das hat mich fasziniert. Und so wurde ich ein junger, überzeugter Sozialist. Ja. Ich habe schon angefangen in Peine. Ich musste immer jeden Morgen eine Flasche Milch und Brötchen abholen von Kolonialwarengeschäft. Und der Inhaber war ein Kommunist. Und jeder Flasche Milch hatte mir immer so aus Bronze so einen Hammer und Sichel mitgegeben. Und dieser Haufen von Hammer und Sichel war mein großer Schatz. Also ich hatte schon mit einem Hammer und Sichel wahrscheinlich begonnen.
Herr Perell, dann überfiel die deutsche Armee Polen, dann Russland. Und sie wurden von den Nazis gefangen genommen. Und dann hat letztlich eine einzige wagemutige Sekunde ihr Leben gerettet und für immer verändert. Was ist da passiert?
Wurde ich konfrontiert mit einem deutschen Soldaten, die Juden aussortiert von den tausenden anderen. Als ich an die Reihe kam, fragte er auch mich, bist du Jude? Und hier erinnerte mich zuerst an die Abschiedsworte meines Vaters. Er sagte, bleibe immer Jude, sonst verlässt dich Gott. Aber zu meinem großen Glück war mir auch sofort klar, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, ich bin Jude, bin ich ja 5 Minuten erschossen. Ich musste ja blitzschnell Schicksalhaftes entscheiden. Ich musste entscheiden zwischen Leben und Tod. Ich musste entscheiden zwischen Vater und Mutter. Beide Botschaften konnte ich nicht erfüllen. Es stand im Widerspruch. Papa sagte, er bleibe immer Jude, wo ich jetzt tot bin. Aber die Mutter sagte, du sollst leben. Und ich stand so zitternd vor den Deutschen mit meinen 16 Jahren. Heute kann ich das sagen. Mir schien damals und mir scheint auch heute, dass das Recht aufs Leben über jegliche Formen von Glauben und Religion steht. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Und das Wunder geschah, dieser Soldat hat mir auch geglaubt. Warum Wunder? Weil alle Männer, die an die Reihen kamen, mussten vor den deutschen Soldaten ihre Hosen runterlassen. Und sie wurden beschaut, wer von diesen Männern beschnitten ist, also Jude ist. Die wurden brutal herausgeschleppt und in den Wald zum Erschießen. Und mir hat er geglaubt, hat sich riesig gefreut. Volksdeutscher hat mich befreit von jüdisch-kommunistischen Bolschewismus oder wie das er nannte. Und haben sich mit großer Freude in ihre Einheit, in der Stabskompanie gebracht.
Sie erzählen das so reflektiert und die beiden Sätze die von Vater und Mutter, die Ihnen durch den Kopf gegangen sind, Sie hatten nur eine Sekunde letztlich, das muss ein Reflex gewesen sein, denn Sie haben ja wahrgenommen, was mit den anderen passierte, die gesagt haben, ich bin Jude.
Das war wie eine Ewigkeit, diese eine Sekunde, wo ich vor diesen Soldaten stand. Und ja, die Worte der Mutter kamen mir. In diesem Wirrwarr der Gedanken hörte ich die Stimme meiner Mutter, du sollst leben. Das war der Anlass, da sagte ich ihm, nee, ich bin kein Jude, ich bin Volksdeutsch.
Das heißt, in dieser einen Sekunde mutierte dann Sali Perell zu Josef Perell, der so ein prima deutsch sprechender Dolmetscher war und sowas wie der Lieblingsjunge der Kompanie.
Ganz genau, ich war Lieblingskind der Kompanie und war Dolmetscher in der Wehrmacht, der 12. Pommersche Panzerdivision und ging mit dieser Einheit bis nach Moskau.
Ich möchte gern mal einen Sprung machen, Herr Perell. Sie sind dann auf Empfehlung eines Offiziers abkommandiert worden nach Braunschweig in eine Eliteschule der Nazis und wurden Hitlerjunge 3 Jahre lang. Das kann man kaum glauben, das ist aber wahr. Haben Sie Theater gespielt oder haben Sie sich die Rolle komplett einverleibt?
Nee, ich habe diese Rolle nicht gespielt, ich wurde es. Ich glaube, würde ich mich jeden Tag anstrengen, die Rolle zu spielen, hätte ich mal einen Fehler gemacht. Ich dürfte hier auf dieser Bühne keinen geringsten Fehler machen. Das würde Tod bedeuten. Wurde ein echter Hitlerjunge. Sally wurde verdrängt bis ins totale Vergessen. Und der Dominante war jetzt der Hitlerjunge Josef. So dass niemand bei mir erkennen konnte, wer ich eigentlich in Wirklichkeit bin.
Haben Sie den Hauch einer Ahnung, wie Sie das geschafft haben?
Hier wirkten sofort bestimmte solche Abwehrmechanismen und Instinkte, welche die Kontrolle über mein Denken übernahmen. Sie leiteten mich. Sally verschwand. Sally der Jude und Jupp der Nazi.
Kein Roman würde sich trauen, eine Geschichte zu erzählen, wie Sali Perel sie erlebt hat. Das würde wohl als zu unwahrscheinlich gelten. Der jüdische Junge überlebte den Holocaust durch totale Selbstverleugnung, getarnt, ja, als kleiner Nazi. Sali Perel war Hitlerjunge Salomon. Wie sehr waren Sie das, Hitlerjunge? Herr Perel, erzählen Sie uns von Ihren Tagen in dieser Schule. Wie haben Sie gelebt?
Also ich fiel sehr schnell Opfer der täglichen oder sogar der stündlichen Indoktrinierung der deutschen Jugend. Auch ich fiel Opfer dieser Indoktrinierung. Ich identifizierte mich mit der nationalsozialistischen Ideologie.
Also richtig immer Arm hoch und mitgegrölt und die Lieder gesungen und...
Lächler und Sieg Heil und die Lieder gesungen. Wenn das Judenblut vor Messer spritzt, geht's uns noch mal so gut. Alles mitgemacht. Und deshalb rief auch kein Verdacht auf mich auf.
Das war ja letztlich eine Gehirnwäsche, um zu überleben.
Ja, ich fiel Opfer der Gehirnwäsche. Die sind mir noch bis heute drin. Mir entstand ein wiedergutmachender Schaden. Ich bin doch bis heute lebe ich das Doppelleben. 4 Jahre war der Hitlerjunge der Dominante in mir.
Sie sagen, der steckt bis heute weiter in Ihnen. Wie meldet er sich?
Ich reagiere auch manchmal wie ein junger Nationalsozialist.
Heute noch?
Heute noch. Wie so ein Pavlovs-Reflex, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn ich einen Dokumentarfilm sehe von der damaligen Zeit, so wie ich die erste Hakenkreuzfahne sehe oder wie sie marschieren, da erweckt sich in mir Jupp, ich marschierte mit und Jupp will da wieder mitmarschieren. Aber dann kommt Sali, sagt, lass mich los, ich bin nicht mehr. Ich gehe nicht mehr mit.
Die beiden müssen ja in diesen jungen Jahren, als sie Hitlerjunge waren, in diesem sogar Elite-Internat der Nazis, müssen ja eigentlich der Jupp und der Sali ständig miteinander gestritten haben. Oder haben sie sich wirklich voneinander abgespalten, die beiden?
Ich vergaß, dass ich Jude bin. Also der Jude war in mir verschwunden und nur der Jupp war jetzt.
Auch nachts? Sie haben ja uns von den Tagen erzählt, wo Sie da fleißig mitgegrölt haben, aber nachts, wenn man so Gedanken und Träume kommen?
Da erinnern Sie mich, also dieses Doppelleben nachts erinnerte ich mich ans Ghetto, an Papa und Mama und meine Schwester, die auch mit den Eltern verblieb im Ghetto. Manchmal bis Tränen, ja. Aber am nächsten Morgen wieder in Uniform zum Antreten, zum Appell, da war ich Hitlerjunge. Da wollte ich den Endsieg des Dritten Reiches. Also dieses schizophrenische Doppelleben führte ich. Nachts war ich bei den Eltern mit Gedanken und tagsüber war ich begeisterter Hitlerjunge.
Das ist letztlich eine Form von schizophrener Lebensweise, ne?
Ja. Dass ich da einigermaßen normal herauskam, ist wirklich ein Wunder.
Hat das eigentlich irgendjemand gemerkt, geahnt?
Geahnt hat eine Frau, ja. Die hat gemerkt, dass bei mir etwas nicht stimmt. Die Mutter meiner BDM-Freundin, die ich hatte, ich war ja auch mal jung, ich hatte auch Freundin, BDM. Ja, und die hatte irgendwie einen Verdacht. Und als ich mal bei ihr zu Hause war und Leni war nicht da, plötzlich, unvorbereitet für mich jedenfalls, fragst du mich, Jupp, sag mal, bist du wirklich ein Deutscher? Und ich weiß bis heute, was mit mir in diesem Moment geschah. Und ich sagte ihr die Wahrheit. Nein, ich bin Jude. Bin aber sofort zusammengeworfen, kann ich mich erinnern. Ich dachte, jetzt ruft sie bestimmt die Gestapo, Polizei und alles aus. Aber hier erlebte ich etwas Menschliches. Diese Frau gab mir auf meine Stirn einen Kuss, den werde ich nie vergessen. Und hat mir versprochen, mich nicht zu verraten. Und hat mir auch gewarnt vor ihrer eigenen Tochter. Leni, bitte erzähl es nicht, aber ich werde dich nicht verraten.
Aber für Sie ging diese unendliche Daueranspannung, die das gewesen sein muss.
Habe ich auch mit ihr so eine Art
weiter
Ersatzmutter gefunden, weil sie sagte mir, wenn du Strümpfe zum Stopfen hast, bring sie mir. Wissen Sie, was das für mich, dieses Angebot, bedeutete? Ich habe jemanden, der mich Strümpfe stoppt. Ich beneide immer alle anderen, meine Kameraden. Die schicken es nach Hause und Mama stoppt und schickt ganz zurück. Und ich musste allein stoppen. Plötzlich habe ich jemanden, der mich Strümpfe stoppt. Heute kann man das gar nicht schätzen, weil wer stopft heute Strümpfe? Aber damals war es ein Strümpfevermögen. Also diese Frau war die Einzige, die erfahren hat, dass ich Jude bin.
Aber in diesem 16-jährigen Jungen, Sie haben mir erzählt, Sie haben den jüdischen Jungen in sich so sehr verleugnet, dass Sie ihn zum Teil gar nicht mehr gespürt haben. Aber es muss eine immense Anspannung gewesen sein. Denn der Sally, wenn er dann mal hochkam, muss ja den Jupp auch gehasst haben, geradezu. Der war gefährlich für ihn.
Ja, klar, er war gefährlich. Und auch das Beschnittensein, das gehörte auch zum Sali und das war auch eine Gefahr. Und der Traum war auch Gefahr. Im Traum kannst du was sagen ohne Kontrolle und mein Zimmerkamerade könnte es hören. Also der Traum und das Beschnittensein, das war eine große Gefahr für mich. Ja.
Sie haben einen ungeheuer hohen Preis gezahlt für Ihr Überleben, Herr Perell.
Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, ich habe alles richtig getan. Ich habe dem Gebot der Mutter gefolgt. Du sollst leben und das habe ich erfüllt. Und das macht mich auch glücklich, dass ich nicht nur überlebte, sondern dass ich auch das Gebot der Mutter erfüllte. Aber auch mit meinem Vater. Er wollte auch nicht, ich soll mein Leben mit meinem Tod im Namen Gottes heiligen opfern. Er glaubte, dachte mit, den Glauben gibt dir mehr Kräfte. Aber leider der Glaube damals an Gott nicht geholfen. 6 Millionen Juden, die alle an Gott glaubten, wurden ermordet, weil sie an Gott glaubten. Also.
Das Kriegsende in Deutschland, Herr Perell, heute vor 75 Jahren, das haben Sie ja dann in HJ-Uniform
Ja,
erlebt.
also in Volkssturm hieß es damals, aber in HJ-Uniform, ja.
Wann haben Sie denn für sich realisiert, ich bin wieder Sally Perell, ein jüdischer junger Mann?
Oh ja, das war ein sehr dramatischer Moment. Ein paar Tage nach Kriegsende wollte ich ins Rathaus gehen, meine Lebensmittelkarten abholen, die mir zugestanden. Und auf dem Weg zum Rathaus kam mir ein Mann entgegen, in Sträflingsanzug, nur Knochen und Haut hatte. Und auf seiner Brust war ein Judenstern, also ein gelber Stern, drauf stand Jude. Und ich ging an ihm vorbei, aber plötzlich blieb ich stehen. Und sagte mir, stand er nicht drauf, Jude? Und wie aus dünsteren Nebeln an mir heraus kam mir der Gedanke, ich bin auch ein Jude. Und ich ging zu ihm zurück und fragte ihn, lieber Herr, sind Sie Jude? Er schaute mich an, weil ich war noch in Hitlerjugenduniform. Ich habe nur die Hakenkreuze abgetrennt, aber sonst war ich noch in Uniform. Er einfach ignorierte mich und ging weiter. Und das tat mir sehr weh. Warum will er mir nicht glauben? Und dann stellte ich mich wieder vor ihm hin. Und in diesem Moment wirklich, das erinnerte ich mich an die zwei Wörter, hebräische Wörter, mit welchen das heiligste Gebet bei Juden beginnt. Da habe ich ihm gesagt, Schma Israel, also höre Israel. Und da hat er mich angeguckt und irgendwie geglaubt. Und da haben wir uns umarmt. Ja, und das war der Moment der Auslöser zurück zum Judentum.
Und da sind Sie einem Opfer des Holocaust in einer HJ-Uniform begegnet und mussten ihn überzeugen von sich selbst. Und Sie hatten das gar nicht wahrgenommen. Eine
Ja.
unglaubliche Geschichte. Sally Perell wurde bekannt als Hitlerjunge Salomon. Seine Lebensgeschichte wurde auch unter diesem Titel verfilmt. Herr Perell, Sie haben Ihren Bruder nach dem Krieg wiedergefunden. Haben Sie ihm alles erzählt?
Ja, ich habe ihm alles erzählt und er reagierte für mich wunderbar. Er sagte mir, Sally, mir ist nicht wichtig, wie du überlebt hast. Mir ist wichtig, dass du überlebt hast. Das waren seine ersten Worte.
Herr Perell, fast ebenso erstaunlich wie die Geschichte Ihres Überlebens der Nazizeit finde ich eigentlich Ihr Weiterleben in Israel ab 1948.
Ja.
Denn Sie haben es mit dieser Traumatisierung, ein Mensch als Doppel in sich, der Sally und der Jupp, mit dieser jahrelangen Traumatisierung geschafft, ein Berufsleben zu haben, vor allem aber Sie haben eine Familie gegründet, Sie haben Söhne, Sie haben Enkel. Woher haben Sie die Lebensenergie genommen, so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Leben führen zu können?
Also mir war klar, wenn ich in Israel ein neues Leben beginnen will, muss ich diese nicht nur traumatische, sondern auch problematische Vergangenheit wie möglich verdrängen und mich nur der Zukunft richten. Alleine meine Energien für die Zukunft. Und das ist es mir gelungen. 40 Jahre habe ich niemand diese Geschichte erzählt.
Auch nicht Ihrer Frau erzählt?
Meine Frau erzählte, ja, ich habe überlebt auf arische Papiere. Und übrigens damals in Israel am Anfang, das Thema Holocaust war nicht so ein Thema. Israel hatte ganz andere damals Probleme, der Überfall aller arabischen Länder und Gründung des Staates und kamen Millionen Flüchtlinge aus verschiedenen arabischen Ländern. Also ich würde sagen, der Push war, als in Israel der Eichmann-Prozess begann, da kam das Thema wieder auch hoch. Aber ich flieg weiter, weil, wie ich schon sagte, ich war der Einzige von allen Holocaust-Überlebenden, der Heil Hitler schrie. Also diese Problematik, ich benötigte 40 Jahre, diese Zeitdistanz, um erstmal mir alles so klar zu machen, wer war ich, was war das? War ich Opfer, war ich Täter, war ich Jude, war ich Nazi, war ich alles zusammen in einem Körper? Dazu benötige ich 40 Jahre, ja. Ich glaube, ist auch bekannt, jeder Historiker, welcher ein historisches Ereignis objektiv beschreiben will oder analysieren will, braucht auch eine gewisse Zeitdistanz, um das Subjektive auszuschalten.
Sie haben eben tatsächlich gesagt, war ich Opfer, war ich Täter. Sind Sie so weit gegangen, sich selber gegenüber sich zu fragen, war ich Opfer, war ich Täter? Ging letztlich auch der Selbsthass tatsächlich so weit?
Ja, aber schließlich habe ich auch festgestellt, ich bin Opfer.
Natürlich sind Sie Opfer. Aber Sie sagten eben, war ich Opfer, war ich Täter? Als hätten Sie sich das selber gefragt.
Habe ich mir auch gefragt, wer war ich eigentlich mehr? War ich Opfer, war ich Täter? Aber schließlich kam ich zum Beschluss, und das gab mir auch den Beschluss, mein Buch zu schreiben, in voller Wahrheit. Ich wollte mich von dieser Last befreien. Und wenn ich da etwas Schuldgefühl hatte, das mit dem Buch, also eine Selbsttherapie machen. Und das war auch der Anlass, dass ich mein Buch schrieb. Ich wollte diese Last in mir, die ich trug, 40 Jahre loswerden.
Sie haben das Buch geschrieben in den 80er Jahren. Ich war Hitler, Junge Salomon, heißt es.
Durch das Buch, nachdem ich alles, die Wahrheit aus mir rauskam, auch wenn sie manchmal schwer zu hören ist. Wieso? Ich wollte den Endsieg des Dritten Reiches. Also wie kann man das erklären? Aber durch die volle Weise, die ich schrieb, fühlte ich eine kolossale Erleichterung in mir.
Ich habe mich auch gefragt, ob bei Ihnen zu der Traumatisierung auch noch die Angst dazu kam, dass ja insbesondere in Israel Ihre Geschichte, ein Leben 3 Jahre lang als Hitlerjunge, wirklich niemand verstehen würde oder auch glauben würde. Irgendwo taucht auch der Satz auf, sagt, du hast das KZ überlebt, deine wirkliche Geschichte, die glaubt dir sowieso kein Mensch.
Ja, also hier haben Sie wirklich einen sehr empfindlichen Punkt berührt. Mir war klar, als ich das Buch schrieb, dass ich mit bestimmten potenziellen Lesern in Streit kommen werde. Das war mir klar. Aber ich dachte mir, ich habe alles niedergeschrieben. Und wer da was zu sagen hat, hat er ein Problem. Ich habe meine Probleme offen dargestellt und fertig. Aber zu meinem großen Glück, wissen Sie, als ich in Israel begonnen habe, meine Geschichte Schülern in Schulen zu erzählen, die haben sich alle, nur ganz vielleicht einzelne Ausnahmen, sich vollkommen mit meinem Überlebensweg identifiziert. Alle würden genau so handeln, sagen sie.
Die haben gleich verstanden, dass sie Opfer waren und nicht Täter.
Ja, das. Opfer, und ich bin sogar Held in den Augen. Und nur wenige hatte ich zum Beispiel. Ich hatte mal einen Vortrag in einer orthodoxen Schule. Da sagte mir mein Lehrer, deine Geschichte ist unmoralisch. Du hast deine Religion verleugnet, um deine Haut zu retten.
Oh je.
Da staut und schaut ihn an und fragte, Lieber Herr, welche Moral predigst du mir hier? Sollte ich wirklich damals diesen deutschen Soldaten die Wahrheit sagen, ich bin Jude, bitte schieß mich tot? Dann werde ich vielleicht deiner Meinung nach moralisch gestorben. Ich habe Namen Gottes geheiligt. Aber ich hatte damals ein kleines Problem. Ich wollte nicht moralisch sterben, ich wollte moralisch überleben und habe überlebt moralisch. Und ich brauche mal niemanden um Verzeihung zu bitten, dass ich so gehandelt habe.
Herr Perel, Sie haben uns erzählt, Sie haben 40 Jahre lang geschwiegen. Seit Erscheinen Ihrer Lebensgeschichte sprechen Sie aber viel darüber. Sie besuchen als Zeitzeuge Schulen, nicht nur in Israel, sondern vor allen Dingen auch in Deutschland. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig, Herr Perel?
Ja, erstmal für mich, dass ich die Möglichkeit habe, meine Geschichte mit bestimmten Botschaften zu überliefern. Da erst bekommt mein Überleben den richtigen Sinn. Da ich diesen Krieg mitmachte, gegen Russland zum Beispiel, von Minsk bis Moskau, ich habe gesehen mit meinen 16 Jahren, dass ein Krieg das schlimmste Verbrechen der Menschheit ist. Das hat mich zu einem Mensch des Friedens geprägt.
Was fragen die Schüler vor allem? Was möchten sie von ihnen wissen?
Wie war das mit dem Doppelleben? Welche Ängste? Und ja, alle diese Fragen. Besonders wenn Schüler vorher den Film gesehen haben, da haben sie viele Fragen. Was ist Film? Was ist Wirklichkeit? Weil der Film ist ja kein Dokumentarfilm, ist ja ein Spiel, ist ein Kunstfilm. Hat die Regisseurin einige Szenen eingebaut, die es in Wirklichkeit nicht gab, haben aber einen sehr philosophischen Sinn. Ja, und da fragen sie auch Filmwirklichkeit und fragen verschiedene Sachen über meine Beziehung zu meiner Freundin Leni, die ja nicht durfte nicht wissen, dass ich Jude bin. Also es war eine verbotene Liebe. Verschiedene solche Fragen, die manchmal weiß man gar nicht, dass die Jugend, wenn es nötig ist, wissen sie auch, sehr intelligente Fragen zu stellen. Ja.
Fragen Sie auch nach dieser, ja letztlich, Gehirnwäsche, die Sie erlebt haben, dass Sie eben so plötzlich, um zu überleben, ein überzeugter Hitlerjunge werden konnten?
Das ist ja meine Warnung. Denkt kritisch, denkt selbstständig. Hitler wollte ja dieses selbstkritische Denken einfach dadurch töten, dass er die Jugend zu einer Masse machte, indoktrinierte. Und an der Masse hörst du auf, ich zu sein. Hörst du auf, kritisch zu sein. Wie ist es im Dritten Reich? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das ist furchtbar, wenn man Jugend sowas einpumpt ins Gehirn. Lass dich nicht verführen. Denk selbstständig. Denk kritisch. Und dann können wir vielleicht viele Kriege, Flüchtlinge oder Blutvergießen vermeiden. Das ist meine Hauptbotschaft.
Sie haben aber auch, Herr Perel, Schulkameraden aus der Hitlerzeit wieder getroffen. Schulkameraden vom Jupp. Warum vom eigentlich? Warum war das für Sie nötig?
Es war nötig, weil als der Film in Deutschland erschien, war er sehr umstritten. Weil das die deutsche Kunstschaffer wollten den Film als deutschen Film zum Oscar nominieren. Und die deutsche Filmjury hat es hartnäckig verweigert. Unter anderem hieß es, erstmal der Film ist nicht gut, er erweckt bei deutscher Jugend Schuldgefühle und genug mit Holocaust. Und wurde auch behauptet, ich meine, ich habe diese Geschichte erfunden. Und da haben mich zwei deutsche Magazine nach Deutschland eingeladen, der Stern und der Spiegel. Und zusammen mit einem israelischen Journalist. Und wir besuchten einige ehemalige meine Kameraden. Und die waren natürlich alle erstaunt, dass der Jupp ein Jude ist. Aber haben alles bestätigt und haben mir auch viele Sachen erzählt, die mich nachher wichtig waren für das Buch schreiben. Ja.
Das war der Beweis. Ich dachte aber vor allen Dingen auch menschlich, warum wollten Sie die wieder treffen? Wäre ja nicht unbedingt nötig gewesen.
Weil ich kannte sie, wie sie mit mir waren und ich wollte jetzt wissen, wie sie heute sind.
Haben Sie ihnen auch die Frage gestellt, hättest du mich verraten, wenn du das gewusst hättest?
Ja, natürlich hätten sie mich verraten, aber sie behaupten, ich habe einige gefragt, sie hätten mich verraten, ja. Aber ich beschuldige sie auch gar nicht. Sie waren Opfer des Systems. Schauen Sie, das Nazi-System wusste, die deutsche Jugend kostenlos alles zur Verfügung stellen, was Jugend begeistert. Deutsche Jugend wurde missbraucht. Ihre echte Vaterlandsliebe wurde zynisch missbraucht. Zum Beispiel, wir waren im Bann, Hitlerjugendbann. Wir hatten leichte Flugzeuge, wir hatten Motorräder, wir hatten ein Orchester, also Sommerlager, Winterlager, alles, was Jugend liebte und alles kostenlos. Mit Essen, mit Kleidung, mit allem.
Herr Pirell, ich möchte noch mal einen Sprung machen. Ich sagte vorhin, ich finde es fast ebenso erstaunlich wie Ihr Überleben, dass Sie es geschafft haben, sich in Israel ein neues, nach außen ein sehr normales Leben aufzubauen. Immer mit diesem Schatten der eigenen Lebensgeschichte ja auch im Gepäck. Ich frage mich, ist es Ihnen eigentlich gelungen, so eine Art Fröhlichkeit, Lebensfröhlichkeit wieder zu gewinnen über einige glückliche Momente hinaus? Gelassenheit auch? Oder ist das überhaupt nicht wirklich möglich gewesen?
Ich habe meinen Humor immer behalten. Das sagen mir auch die Schüler, was denen besonders bei mir gefällt, dass ich in ihrer Sprache spreche, dass ich über Facebook spreche und über die neue Techniken, dass ich mich da auskenne. Freundschaftsangebote im Facebook, das und auch hier zählt alles mit ein bisschen Humor, also mit ihrer Sprache. Keine hohe akademische Sprache wollte ich, sondern die einfache menschliche Sprache mit der Jugend. Unheimlich viele Jugend schreiben mir Briefe, machen Schularbeiten, Klassenarbeiten. Zum Beispiel in Braunschweig gibt es einen Wettbewerb zwischen Schulen über das Thema Respekt und Toleranz. Das Wettbewerb unter meinem Namen Sali Perel Preis.
In Braunschweig gibt es ja sogar eine Schule, die nach Ihnen benannt ist.
Es gibt eine Schule, Sali Perel Gesamtschule, ja. Und auch nicht weit von Braunschweig gibt es eine zweite Schule in Meinersen, die auch meinen Namen trägt.
Waren Sie dabei, als die eingeweiht wurden und dann Ihre Geschichte erzählt?
Ja, mit Freunden. Das waren für mich solche Tage des persönlichen Festes.
Herr Pirell, ich glaube, es war C.G. Jung, der sagte mal, in jedem Menschen wohnt ein anderer, den wir nicht kennen. Sie kennen ja Ihren anderen, das ist der Jupp, den Sie zum Teil so verinnerlicht haben. Haben die beiden in Ihnen, der Sali und der Jupp, inzwischen so weit, ich sag mal, Frieden schließen können, wie Sie sich das selber wünschen, Herr Pirell?
Also ich liebe Jupp. Ich liebe den Jupp. Wir sind uns vollkommen untereinander ausbalanciert. Wir wissen genau, wer Jupp war und was ich jetzt bin.
Weil er Ihnen das Leben gerettet hat.
Also eigentlich ist ja jeder Mensch, welcher sein Leben durch einen anderen gerettet wurde, ist ja diesen Menschen ewig dankbar. Und Jupp hat mein Leben gerettet, bin ich ihm auch ewig dankbar.
Sali Perel ist unser Gast, inzwischen 95 Jahre alt und wirklich bemerkenswert fit, immer noch erzählt er Schülern die Geschichte seines Überlebens in der Nazizeit und warnt davor, sich von Ideologien vereinnahmen zu lassen. Ich hörte, Herr Pirell, jetzt in Corona-Zeiten war Ihnen das fast ein bisschen langweilig, weil das nicht so möglich war.
Ja, also wissen Sie, kurz bevor Ausbruch des Corona war ich so im Höhepunkt meiner Tätigkeit. Ich war in Japan, Gast der deutschen und israelischen Botschaft, auch des Holocaust-Centers. Dann kurz war ich noch in Südafrika, in Johannesburg, auch Gast des Goethe-Institutes. Und ich kam nach Hause und da kam die Corona-Krise. Und wie man so sagt, von 100 auf 0 runtergefallen. Und nun bin ich schon fast 2 Monate ganz alleine zu Hause. Und natürlich ist das eine gewisse Krise, aber ich finde immer meine Beschäftigung tagsüber. Schreibe viel und lese viel. Und
jeden Morgen Frühsport, stimmt das?
Jeden Morgen, bevor ein Frühstück, mache ich Übung, ja. Ich bin überhaupt so ein ganzes Leben ein Sportsmann. Ich mache immer Sport. Ich spielte 40 Jahre Tennis und das kommt vielleicht dadurch, dass ich immer so in Kinderheim oder in der Hitlerjugend oder nachher in der kommunistischen Jugend. Da wurde viel Sport gemacht und das habe ich so mit ins Leben genommen, viel Sport machen, ja.
Herr Perell, 95 Jahre alt werden, das ist ja auch ein Segen. Was wünschen Sie sich für die Zeit, die Ihnen noch bleibt?
Ich wünsche mir weiterhin die Möglichkeit zu haben, gesundheitlich meine Tätigkeit fortzusetzen, meine jungen Mitmenschen aufzuklären für Demokratie, für Frieden und für Annäherung aller Kulturen, Annäherung der Völker, Toleranz. Diese Werte möchte ich noch jahrelang der Jugend überliefern, mit meiner Geschichte.
Sally Perell, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank und Shalom.